Lasst uns im Namen des Herrn beginnen mit dem Lied 299. O du Lamm Gottes, du hast auf Golgatha herrlich gesieget. Amen. Halleluja. 299. Darauf sagen wir alle Amen.
Amen.
Amen. Ist das ein herrliches Evangelium? Halleluja, preis sei Gott. O du Lamm Gottes, du hast auf Golgatha herrlich gesiegt. Amen, Halleluja. Ich musste in der letzten Zeit darüber nachdenken, dass so viele Menschen verloren gehen, obwohl das Heil Gottes uns geschenkt worden ist. Sie gehen den breiten Weg ins Verderben, schauen auf uns herab, die wir glauben, und sind trotzdem religiös und denken nicht daran, was einmal sein wird. Mir wäre es recht, wenn die Hölle leer und der Himmel überfüllt werden. Ja, das wäre mir recht. Singen wir als nächstes Lied 303. Hätte ich mehr von Jesus nur, folgte ich mehr des Heilands Spur. Lasst uns auch dieses Lied betend singen. Darauf könnt ihr wieder Amen sagen. Da, wo Gott der Menschheit begegnet ist, nur da kann die Menschheit Gott begegnen. Alles andere führt an Gott vorbei. Wir haben hier in der letzten Strophe gesungen, bis zuletzt, bis er mich ins Vaterhaus versetzt. Johannes 14, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Dieser Tag, dieses große Ereignis steht wirklich nahe bevor. Singen wir noch 354. Seit ich erlöst von Sündenmacht, seit Jesus Freiheit mir gebracht. Treuer Herr, du allmächtiger Gott, wir stellen diese Versammlung bewusst unter die Deckung des Blutes des Lammes, unter die Leitung deines Heiligen Geistes und bitten dich, lass dein Wort, durch das alles geschah, reichlich unter uns wohnen. Wir danken dir für alle Segnungen, die wir schon empfangen haben, und danken dir, dass du heute in unserer Mitte bist und Großes tun wirst. Gelobt und gepriesen sei dein heiliger Jesus-Name. Amen.
Amen.
Amen. Ihr mögt euch setzen. Ebenfalls auch nur ein paar Bekanntgaben. Zunächst heiße ich alle sehr, sehr herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn. Immer ein Vorrecht, wenn wir uns unter dem Schall des Wortes zusammenfinden dürfen, bewusst kommen, um Gottes Wort zu hören, nicht um irgendeine Versammlung mitzuerleben, sondern um Gott zu erleben, um an dem Anteil zu bekommen, was Gott gegenwärtig tut. Bruder Graf hat ja berichtet von der Reise in die Ukraine. Es freut mich immer, wenn unsere Brüder, Bruder Graf, Bruder Schmidt, Bruder Barrier, Bruder Etienne Genton, wenn all unsere Brüder das wahre Wort Gottes tragen und diese Generation mit dem vertraut machen, was Gott verheißen hat. Heute haben wir französisch sprechende Geschwister unter uns und, wie ich gesehen habe, auch italienisch sprechende. Herzlich, herzlich willkommen, ich glaube aus dem Raum Bologna. Gott segne euch in unserer Mitte. Wir freuen uns einfach, dass der Herr aus allen Völkern, Sprachen und Nationen herausruft. Ich hatte abermals das Vorrecht, in Indonesien zu sein. Gott hat ganz neue Türen, besonders in Jakarta, geöffnet. Bin auch mit dem Mann zusammen gewesen, der zum Komitee gehört, verantwortlich für die Bibelübersetzung in der indonesischen Sprache. Ihr wisst ja, ich habe es vor einiger Zeit schon vorgetragen, dass das Wort Allah aus der Bibel herausgenommen werden muss. Die Verhandlungen laufen und er hat den Eindruck, dass es geschehen wird. Man muss sich vor Augen führen, so oft in unserer Bibel Gott steht, steht in allen islamischen Ländern in der Bibel das Wort Allah. Und das ist einfach eine Katastrophe. Die Katastrophe des Jahrtausends oder die Katastrophe der 2000 oder 1600 Jahre. Alle, die Bescheid wissen und sich ein wenig auskennen in der Geschichte, wissen, dass Allah, der uralte Mondgott, der Babylonier war, der drei Töchter hatte und in der Kaaba geehrt und verherrlicht wurde, dass der Papa Mohammed schon Allah hieß. Und man hat diesen Namen der heidnischen Gottheit in die Bibel getan, über 6000 Mal. Ja. Und ich habe auch diesmal wieder sagen müssen, am Anfang der Übersetzung, wo ich Gott sagte, da sagte der Übersetzer tatsächlich Allah. Ja, ich habe einfach Stopp gesagt, Stopp. Ja, und ich habe darauf bestanden, dass Elohim gesagt wird. Ja, ich konnte es nicht ertragen. Ehrlich gesagt, der Betrug, den der Feind in alle Religionen hineingetragen hat, ist einfach sehr schlimm. Und alles unter dem frommen Deckmantel, ja, wir haben alle nur einen Gott. Ja, das, wenn wir ihn nur haben. Aber der eine Gott kommt nicht aus Babylonien. Der Gott, den wir kennen, ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Der eine Allmächtige, außer dem es keinen anderen gibt. Aber wir sehen mal, wie es geschehen wird und was Gott tun wird und Gnade schenken, dass all diese betrogenen Menschen doch zur Erkenntnis der Wahrheit geführt werden. Dann hatten wir ja bekannt gegeben, dass wir in einigen Städten Versammlungen haben würden. Das geschah. Wir waren in Hamburg, in Berlin, in Prag, in Böblingen und gestern in Salzburg und heute sind wir hier. Gott hat wirklich Gnade geschenkt. In Hamburg war der Saal gefüllt, in Berlin war der Saal gefüllt und in Prag war der größte Saal überfüllt, wohl über 400 Personen. Einfach dankbar, dass Gott Menschen ruft und zu ihnen durch das Wort spricht. Fühlt euch wohl in der Gegenwart des Herrn und lassen wir alle Gottes Wort direkt zu uns sprechen. Nur noch zur Kenntnisnahme. Wir haben etwas ganz Wunderbares erlebt. Dieses Buch hat 5 Broschüren, die wir im Laufe der Jahre herausgegeben haben. Die habt ihr alle zu Hause. Das Christentum gestern und heute. Gott und sein Plan mit der Menschheit. Die Wiederkunft Jesu Christi. Taufe, Abendmahl, Fußwaschung. Es steht geschrieben. Höret nur in aller Kürze. Sind vielleicht 6 Monate her, kommt ein Ehepaar aus dem Raum Köln zum ersten Mal nach Krefeld in die Versammlung. Und die kamen dann wohl auch zum zweiten und zum dritten Mal. Und dann kam der Mann und sagte, hören Sie mal, das, was hier gepredigt wird, darf nicht hier bleiben. Es muss der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Und dieser Mann hat einen Verlag, hat eigene Druckerei und sagte, suchen Sie mir die ersten Broschüren, die Sie als Buch herausgeben möchten, und das nächste Mal nehme ich sie mit und dann bringen wir Ihnen 1000 Bücher kostenlos und geben sie im Missionszentrum ab. Tja, und das geschah jetzt, eben ist gerade passiert. Wir haben natürlich nicht 500 oder 600 Bücher hier, und wie ich sagte, ihr habt alle Broschüren bereits zu Hause. Aber wenn ihr jemandem ein Buch geben möchtet, einfach wirklich auswählen, wem es gegeben werden könnte, dann werde ich nachher einige Exemplare verteilen. Die könnt ihr dann mitnehmen. Und Gott möge segnen. Wir sind einfach dankbar, wenn wir zusehen, in welch einer Weise der Herr alles führt und leitet. Ich will auf die Einzelheiten nicht eingehen, aber auch die Fernsehsendungen, ob in Neuseeland, ob in Australien, ob in Kanada oder den USA und wo immer es ist, Menschen schreiben von den Fidschi-Inseln, wo niemand hingekommen wäre. Da kommt das Wort des Herrn hin. Und so sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, das wahre Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt, tragen zu dürfen. Mir kam der Gedanke, vielleicht sollte ich es erwähnen, für euch Schweizer in besonderer Weise, unser geliebter Bruder Beat Mönch hat meinem Wunsch entsprochen und hat das Vorwort geschrieben, Gott segne dich, Gott segne dich. Ja, wir haben schon in der Einleitung betont bekommen, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Als ich 1966 mit Versammlungen in Europa begann und der erste Rundbrief geschrieben werden sollte, stand ich vor der Frage, was wird die Überschrift sein? Wie lautet der Text? Ja, und es kam mir wirklich wie von oben, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Das war die erste Ausgabe und das wird die letzte Ausgabe sein. Und der Text steht tatsächlich in Jesaja, dem 40. Kapitel, in Verbindung mit dem Auftrag, den Gott gegeben hat und der durch Johannes den Täufer dann zur Ausführung kam, Jesaja 40 von Vers 1, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Vers 3, horch, eine Stimme erschallt in der Wüste, bahnet dem Herrn einen Weg, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Vers 6, horch, eine Stimme erschallt, rufe. Da fragte ich, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras und all seine Schönheit wie die Blume des Feldes. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, wenn der Hauch des Herrn über sie weht. Ja, Gras ist das Volk. Und jetzt kommt's. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Petrus hat es im Neuen Testament in seinem ersten Brief geschrieben, in den zwei letzten Versen, 1. Petrus, 1. Kapitel. Und direkt hier am Ende schreibt er und wiederholt die Worte aus dem Alten Testament, und zwar in Verbindung mit dem göttlichen Samen des Wortes, der gesät wird und zur Wiedergeburt führt. 1. Petrus, 1. Kapitel von Vers 22. Da ihr eure Seelen im Gehorsam zur Wahrheit, zu ungeheuchelter Bruderliebe gereinigt habt, so liebet einander innig von Herzen. Ihr seid ja nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen wiedergeboren, nämlich durch das lebendige, ewig bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und all seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras verdorrt und seine Blume fällt ab. Das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit. Jetzt kommt das ganz Gewaltige. Dies aber ist das Wort, das euch als Heilsbotschaft verkündigt worden ist. Kein anderes Wort, kein anderes Evangelium, sondern das ewig bleibende Wort Gottes ist das ewig gültige Evangelium, das gemäß Offenbarung 14, Vers 6 allen Völkern und Sprachen verkündigt werden sollte und ebenfalls gemäß Matthäus 24, Vers 14 zum Zeugnis gepredigt werden sollte. Brüder und Schwestern, wenn ich heute hier sage, dass die Verantwortung, die ein wahrhafter Verkündiger des Wortes heute auf Erden hat, größer ist als die eines Bundespräsidenten, als die eines Bundeskanzlers, als die irgendeines Menschen auf Erden. Die höchste und bleibende Autorität ist Gottes heiliges Wort. Und diese höchste und ewig bleibende Autorität des Wortes haben wir anerkannt und haben Gottes Wort so auf- und angenommen, wie es geschrieben steht, ohne es zu deuten, einfach zu glauben, wie die Schrift gesagt hat. In diesen Tagen haben wir besonders Golgatha erwähnt. Wir haben die Erlösung in den Mittelpunkt gestellt. Wir haben viele Bibelstellen in all den Städten gelesen, haben das Wort aus Psalm 22 gelesen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als unser Erlöser meinen und deinen Platz einnahm, meine und deine Schuld auf ihn gelegt wurde, hat er deinen und meinen Schrei ausgestoßen. Wir waren die von Gott Verlassenen, aus dem Paradies Verstoßenen, dem Tode preisgegeben. Aber es steht ja geschrieben, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir haben an Jesaja 53, Vers 10 erinnert, wenn er sein Leben als Sühne hingeben wird, dann wird er Samen sehen und lange leben und der Wille des Herrn wird durch ihn geschehen. Und darum geht es. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Im Sohne Gottes ist der Wille Gottes geschehen. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, bin ich gekommen, o Gott. Es gab keinen Menschen auf Erden, der von sich aus den Willen Gottes tun konnte. Denn alle sind in der ursprünglichen Sünde von Gott getrennt in diese Welt hineingeboren worden. Und der natürliche Mensch vernimmt die Dinge des Geistes Gottes nicht. Sie sind ihm eine Torheit. Unser Herr und Erlöser ist zu uns gekommen. Das Wort wurde Fleisch, damit hier im Fleischesleibe die Erlösung geschehen kann. Dass hier das Blut des Lammes Gottes vergossen wird zu unserer Erlösung und Vergebung. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst. Aber die Versöhnung und Vergebung muss angenommen werden, muss erlebt werden. Und das wollen wir heute ganz kurz zum Thema machen. Dass wir nicht nur den Anschauungsunterricht haben über Golgatha, sondern welch eine Auswirkung hat Golgatha für mich auf mein Leben für die Ewigkeit? Welch eine Auswirkung hat die Auferstehung Jesu Christi, unseres Herrn, für dich und für mich? Welch eine Auswirkung hat die Ausgießung des Heiligen Geistes für dich und für mich? All diese heilsgeschichtlichen, zum Erlösungsplan gehörenden Ereignisse müssen in unserem Leben ihre Auswirkung aus Gnaden haben. Hier in Jesaja 53 von Vers 11 wird Gethsemane beschrieben. Jesaja 53 von Vers 11: Infolge seiner Seelenqual wird er sehen und satt werden. Durch seine Erkenntnis wird als Gerechter mein Knecht dem vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, indem er ihre Verschuldungen auf sich lädt. Gerechtfertigt durch den Glauben? Durch welchen Glauben? Durch den Glauben an Jesus Christus, durch den Glauben an das vollbrachte Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Darum, so steht es in Vers 12, will ich ihm die vielen zuteilen, und mit Starken wird er Beute teilen zum Lohn dafür, dass er sein Leben in den Tod hingegeben hat und unter die Übeltäter gezählt worden ist, während er doch die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter fürbittend eingetreten ist. Brüder und Schwestern, werte Freunde, und besonders ihr Jugendlichen, die ihr in gläubigen Elternhäusern groß geworden seid, jeder Mensch muss die Gnade Gottes persönlich erleben. Und erst dann, wenn der Mensch sich als verloren erkennt, ohne Hoffnung und ohne Gott in dieser Welt, erst dann kann er um Rettung rufen. Und deshalb wirkt der Geist Gottes unter der Predigt, um alle, die tot sind in Sünden und Übertretungen, um Erweckung zu geben, Sündenerkenntnis zu schenken, dass wir verloren gegangen sind und dass wir gerettet worden sind. In Jesaja 25 steht das gewaltige Wort: Dem Tod wird er auf ewig verschwinden lassen. Jesaja 25, Vers 8: Den Tod wird er auf ewig verschwinden lassen, und die Tränen wird Gott, der Herr, von jedem Antlitz abwischen, und die Schmach seines Volkes überall auf die Erde tilgen. Denn der Herr hat es verheißen. Den Tod wird er auf ewig verschwinden lassen. Wir denken jetzt an 1. Korinther, das 15. Kapitel. Hier haben wir die besonderen Aussprüche des Apostels durch den Geist der Gemeinde mit auf den Weg gegeben. 1. Korinther, Kapitel 15, von Vers 54. Wenn aber dieser vergängliche Leib die Unvergänglichkeit angezogen hat und dieser sterbliche Leib die Unsterblichkeit, dann wird sich das Wort erfüllen, das geschrieben steht: Verschlungen ist der Tod in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dank sei Gott, der uns den Sieg gegeben hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Vorher steht noch der Stachel des Todes, aber ist die Sünde. Der Stachel des Todes, aber ist die Sünde. Denken wir jetzt an 1. Mose 3, 15 und 16. Er wird dir in die Ferse stechen und du wirst ihm den Kopf zertreten. Der Stachel des Todes hat den getroffen, an dem der Tod gar keine Macht hatte. Und deshalb ist er hinausgezogen worden und der Schlange ist der Kopf zertreten worden. Aber erst bei der Vollendung wird der Tod in den Sieg verschlungen sein. Der Sieg ist da, denn unser Herr ist auferstanden. Er ist nicht im Grabe geblieben, er ist nicht unten geblieben, er ist auferstanden, aber noch herrscht der Tod. Doch seht die Verbindung, die uns im Worte Gottes gegeben wird, nämlich mit Blick auf die Vollendung der Erlösten. Wir müssen immer das Ziel vor Augen haben und wissen, was Gott mit uns vorhat. Ich lese nur die drei Verse. 1. Korinther, 15. Kapitel, in Vers 45 steht, so steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Seelenwesen, der letzte Adam zu einem lebenschaffenden Geisteswesen. Vers 47, der erste Mensch ist von der Erde her, ist irdisch. Der zweite Mensch ist himmlischen Ursprungs. Wie der irdische Mensch beschaffen ist, so sind auch die irdischen beschaffen. Und wie der himmlische Mensch beschaffen ist, so sind auch die himmlischen beschaffen. Jetzt kommt dieser wunderbare Vers, Vers 49. Und wie wir das Bild des Irdischen an uns getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen an uns tragen. In der Vollendung werden wir es erleben, dass die Gemeinde alle, die zur Entrückung gelangen werden, in diesen Zustand versetzt werden durch Verwandlung der Leibe. Doch, wie schon oft gesagt, zuerst muss das Herz erneuert werden. Ich werde einen neuen Bund machen, euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist, ein neues Leben. Erst das Innere und dann das Äußere. Und wenn das Innere jetzt erneuert wurde, dann wird das Äußere dann erneuert werden bei der Wiederkunft Jesu Christi, wenn dann ausgerufen wird, verschlungen ist der Tod in den Sieg. Wir singen oft, Jesus ist Sieger. Vielleicht haben wir Mühe mit dem Zeitplan Gottes. Es dauert uns zu lange. Wir hätten schon gern gehabt, wenn das eine und das andere schon geschehen wäre. Brüder und Schwestern, wir werden heute auf das Endzeitgeschehen gar nicht eingehen. Aber, es geschieht so viel in Israel, um Israel, wirklich so viel. Ob wir Russland, China, was immer wir nehmen wollen, alles nimmt jetzt den Stand ein, wie er in der biblischen Prophetie vorausgesagt wurde. Und auf die Spötter bezogen, hat es noch nie eine solche Spötterschaft auf Erden gegeben wie in unserer Zeit. Ihr habt davon gehört, man hat ein Judas-Evangelium gefunden. Judas soll nun selig gesprochen werden, weil er ein Freund Jesu war. Wenn man wirklich alles so liest, was vor sich geht, dann wird einem Angst und Bange, der Spott nimmt kein Ende. Und, wie ihr auch mitbekommen habt, die Bibel, die herausgegeben wurde, ist ein Lesebuch, hat mit Bibel überhaupt nichts mehr zu tun. Und jetzt sind 42 Frauen und 10 Männer dabei, eine ganz neue Bibel zu schreiben, zu übersetzen, und die soll im Oktober diesen Jahres veröffentlicht werden. Wir brauchen keine neue Übersetzung, wir brauchen Offenbarung dessen, was geschrieben steht. Aber dann, Schwestern, entschuldigt, aber dann steht in der unteren Zeile, das wird eine frauengerechte Bibel sein. Tja, was wollt ihr dann noch mehr? Eine frauengerechte Bibel wird es dann sein. Wir haben eine gottgerechte Bibel. Ein Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Und das Allerschlimmste geschieht ja wieder in den Vereinigten Staaten. Da wird ein Film gedreht, der soll auch noch in diesem Jahr auf der Leinwand zu sehen sein, wo Jesus mit seinen Jüngern als homosexueller Verein gezeigt wird. Man muss einfach sagen, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr mit rechten Dingen zu. Geht nicht mehr. Die Menschen haben den Verstand verloren, die Orientierung verloren, den Geschmack verloren, haben grundsätzlich alles verloren. Als ob die Spötter wüssten, dass ihre Zeit wirklich nur noch ganz kurz ist und sie das Maß voll machen müssen. Wenn 12 Karikaturen über Mohammed gemacht werden, regt sich die ganze Welt auf. Und wenn unser Herr so schimpfiert wird, ein Kommentar hier, ein anderer dort, und das war's. Brüder und Schwestern, unser Herr war und ist der Allerverachtetste, aber nicht für uns. Für uns ist er der Herr und der Erlöser. Er, der uns geliebt, mit dem wir die Ewigkeit zusammen verbringen werden. Aber wie ein Liederdichter singt, es schmerzt uns sehr, der Feinde Spott, die deinen Namen schmähen, die dich, du wunderbarer Gott, nicht lieben noch verstehen. Es ist große Gnade, wenn Gott sich uns offenbaren kann. Große Gnade, wenn die persönliche Beziehung zu Gott hergestellt werden konnte, so dass wir durch das Wort direkt angesprochen werden und Anteil an dem bekommen, was Gott tut. Die bekannte Stelle in Hebräer 2, wo von unserem Herrn geschrieben steht, was denn seine Hauptaufgabe war, Hebräer 2, nur Vers 14 und 15, Hebräer 2, 14 und 15, weil nun die Kinder am Blut und Fleisch Anteil haben, hat auch er gleichermaßen Anteil an ihnen erhalten, um durch seinen Tod den zu vernichten, der die Macht des Todes hat, nämlich den Teufel, und um alle, die in Freiheit zu setzen, die durch Furcht vor dem Tode während ihres ganzen Lebens in Knechtschaft gehalten wurden. Durch seinen Tod den zu vernichten, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Jesus hat alles besiegt. Den Teufel, die Hölle. Er ist auferstanden und er spricht noch heute: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Noch zu dem Punkt, der mir am wichtigsten erscheint, für uns persönlich. Was nützte uns, mir, dir, wenn das alles geschehen ist, wenn es nicht mit uns geschehen wäre? Wenn wir nicht sagen könnten wie Paulus: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 2, Vers 19 und 20. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesaja 53. Jeder sah auf seinen eigenen Weg. Doch der Zeitpunkt ist gekommen, die eigenen Wege zu verlassen und den Weg Gottes, den schmalen Weg, der zum Leben führt, zu beschreiten. 1. Petrus 3, Vers 18 und 19, hier haben wir die gewaltige Bestätigung durch den Apostel. 1. Petrus 3, Vers 18 und 19, denn auch Christus ist ein für alle Mal um der Sünden willen gestorben, als Gerechter für Ungerechte, um uns zu Gott zu führen. Er, der am Leibe, am Fleisch, zwar getötet worden ist, aber zum Leben erweckt am Geist. Im Geist ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Lasst uns dazu direkt aus Epheser, dem 4. Kapitel, lesen. Epheser, 4. Kapitel, hier steht von Vers 8 geschrieben: Daher heißt es ja auch, aufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber hinaufgestiegen ist, welch einen Sinn hat das als den, dass er auch zuvor in die untersten Gegenden der Erde hinabgestiegen ist. Und jetzt kommt's: Er, der Hinabgestiegene, ist derselbe, der hoch über alle Himmel hinaus aufgestiegen ist, um das ganze Weltall zu erfüllen. Halleluja, Preis sei Gott. Jesus ist Sieger. Golgatha hat sich gelohnt. Golgatha hat sich gelohnt. Alle im Alten Testament mussten noch nach unten. Nur eine Kluft hat die Seligen und Unseligen voneinander getrennt. Aber der Herr hat diejenigen, die auf ihn gewartet, an ihn geglaubt, gehofft haben, die hat er mit hinaufgenommen, nachzulesen, Matthäus 27 von Vers 51. Es war ein großer Triumph. Unser Herr ist auferstanden und alle Heiligen aus dem gesamten Alten Testament, die an der ersten Auferstehung Anteil haben, sind mit ihm auferstanden und vielen in der heiligen Stadt erschienen. Und jetzt warten wir auf den Moment, wo der Herr wiederkommen wird, wenn die Posaune Gottes ertönt und die Stimme des Erzengels zu hören ist und die Toten in Christo zuerst auferstehen werden und dann alle in Christus Lebenden verwandelt werden und zugleich mit ihnen dem Herrn entgegengerückt werden in den Wolken, um ihm zu begegnen und dann das Hochzeitsmahl mit ihm zu feiern. Brüder und Schwestern, in dieser Zeit geht es wirklich nur noch um eins, um die Herausrufung der Gemeinde der Erstgeborenen, um die wahre Brautgemeinde, denn alle anderen werden nicht auf das hören, was der Geist den Gemeinden sagt. In allen Gemeinden wird man auf das hören, was dort gesagt wird. Nur wer aus Gott geboren ist und den Zugang zu Gott bekommen hat, wird das Wort mit allen Verheißungen für diese Zeit aufnehmen und glauben können. Es geht noch weiter. In Römer, dem 4. Kapitel, hat Paulus in ganz gewaltiger Weise Kernaussprüche getan, die uns direkt vor Augen führen, worum es geht. Römer, 4. Kapitel, letzter Vers. Ihn, der um unsere Übertretungen willen in den Tod gegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Der eine Abschnitt beendet mit dem Tod, der nächste beginnt mit der Auferweckung, mit der Auferstehung, mit der Rechtfertigung. Der eine Abschnitt rechnet mit der gesamten Vergangenheit ab. Und wie in Römer, dem 4. Kapitel, in Vers 7 geschrieben steht, glückselig sind die, denen die Gesetzesübertretungen vergeben und deren Sünden zugedeckt worden sind. Diesen Text muss man unbedingt mit Psalm 32 vergleichen, um zu wissen, was mit denen geschieht, die ein wahres Erlebnis mit Gott machen, die wirkliche Vergebung der Sünden und ein neues Leben aus Gott empfangen. Psalm 32, Vers 1 und 2. Wohl dem, dessen Missetat vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Jetzt höret. Wohl dem, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet, in dessen Geist kein Falsch ist. Mit der Wiedergeburt, ja, ein Resultat der Vergebung ist, Vergebung, wie eben schon gesagt, rechnet mit dem ersten Zeitabschnitt ab, den wir ohne Gott gelebt haben, und die Vergebung wird uns zuteil. Dann aber, wenn uns Vergebung zuteil geworden ist und das neue Leben in uns hervorbricht, dann ist in unserem Geist kein Falsch mehr. Dann ist Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, dann ist alles, was zu den Tugenden unseres Herrn gehört, wird dann offenbar in unserem Leben. Glückselig der Mensch, dem die Sünden vergeben sind, die Schuld zugedeckt wurde, wohl dem, in dessen Geist kein Falsch ist. Alles, was falsch war, und Falschheit ist ja die List und die Tücke des Feindes, wird in den Tod gegeben und das neue Leben Jesu Christi kommt in uns hervor. In Kolosser, dem ersten Kapitel, haben wir ebenfalls einen wunderbaren Hinweis auf das, was für uns geschah. Kolosser 1, Vers 21 und 22. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlichen Sinnes in euren bösen Werken waret, jetzt aber hat er euch in seinem Fleischesleibe durch seinen Tod versöhnt, um euch als heilig, untadelig und unanklagbar vor ihm darzustellen. Die Gemeinde Jesu Christi hat eine hohe Berufung und eine hohe Zielsetzung. Von selbst schaffen wir es nicht. Aber Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wir schauen nicht auf die Dinge, die wir versäumt, die wir zu beklagen haben. Wir schauen auf den, der uns mit einer himmlischen Berufung gerufen hat, auf den, der uns versöhnt hat am Kreuz auf Golgatha. Wenn wir den nächsten Schritt machen wollen, in aller Kürze, der Auferstehung folgte die Himmelfahrt. Auch das haben wir oft gesagt. Seine Himmelfahrt garantiert deine und meine Himmelfahrt. Seine Auferstehung garantiert deine und meine Auferstehung. Seine Verwandlung garantiert deine und meine Verwandlung. Das, was mit dem Sohne Gottes geschah, wird mit allen Söhnen und Töchtern Gottes geschehen. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Gelobt und gepriesen sei unser Herr. Wir könnten in viele Bibelstellen eingehen oder auf viele Bibelstellen eingehen, besonders auf Johannes 19. Es ist vollbracht, auch darauf, dass sie seine Gebeine nicht zerschlagen haben, sondern dass der Speer durch seine Seite ging, weil im Propheten Sacharja geschrieben steht, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben, weil noch in Offenbarung 1,7 geschrieben steht, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Brüder und Schwestern, wenn wir das alles in Betracht ziehen, im Alten Testament die Voraussagen, die biblische Prophetie, was den gesamten Erlösungsplan betrifft, und der Erlöser ist von seiner Menschwerdung, von seiner Geburt in Bethlehem beschrieben bis zu seiner Himmelfahrt. Alles stand im Alten Testament und ist Realität geworden im Neuen Testament. Ich sage es einfach immer, man könnte es bezeichnen als innere göttliche Genugtuung, dass unsere Brüder im Neuen Testament 845 Mal Bezug genommen haben auf das Alte Testament und bewiesen, dass alles, wie es geschrieben stand, Erfüllung gefunden hat. 845 Mal ist eine beträchtliche Zahl. Ja, alles stand geschrieben. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Und das ist das Wort, das wir verkündigen dürfen. Das ist das Wort, das wir hören dürfen. Das ist das Wort, das wir glauben dürfen. Glaubet, wie die Schrift sagt, nicht die Menschen es sagen. Nun noch etwas über die Taufe. Ich habe es in Berlin erlebt, am Karsamstag, nach der Versammlung, war eine Taufe anberaumt und 5 Geschwister haben sich taufen lassen. Aber nach der Andacht kam eine ältere Schwester zu mir und sagte, Bruder Frank, ich habe deine Predigten im offenen Kanal gehört. Ihr wisst, ich habe jede Woche in Berlin im Regionalsender 35, das heißt 30 Minuten, um genau zu sein, 30 Minuten für ganz Berlin, für Potsdam, für die gesamte Umgebung, habe ich jeden Samstag im Fernsehen eine Ansprache, wo alle, die Kabelfernsehen haben, mich hören können. Und diese Dame hat mich auch gehört und sagte, Bruder Frank, ich bin eigentlich gekommen und wollte mich taufen lassen, aber ich habe zuerst mit dem Pfarrer gesprochen. Und der sagte mir, nein, niemals, denn es steht geschrieben, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Also, ja, keine zweite Taufe, ja, keine Wiedertaufe, das wäre gegen die Heilige Schrift, nur eine Taufe, denn es steht geschrieben, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ich war entsetzt, aber die Schwester ist ganz neu im Glauben und hätte ja gar nicht mehr sich mit Fleisch und Blut besprechen müssen. Hätte ja einfach kommen können und sich taufen lassen. Nein, sie fragt ihren Pastor und der warnt natürlich mit aller Macht. Ein Herr, ein Glaube. Und diese Schwester in ihrer Aufrichtigkeit kommt zu mir, innerlich ganz zerrissen, und sagt, ich bin traurig, ich wollte mich taufen lassen. Aber mein Pastor sagte, nein, nur eine Taufe. Und diese eine Taufe genügt. Und ich habe dann einfach sagen müssen, teure Schwester, die Bibelstelle stimmt. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ich weiß sogar, wo sie geschrieben steht. Epheser 4, Vers 5. Aber diese eine Taufe ist doch die biblische Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Wenn irgendjemand da in ein Wasserbecken eintunkt oder taucht und dann besprengt in der Formel, das ist doch gar keine Taufe. Das ist wirklich nur eine Besprengung. Taufe bedeutet, untergetaucht zu werden. Das griechische Wort baptizo bedeutet tatsächlich untertauchen. Und das stimmt mit Römer, dem 6. Kapitel überein. Das lesen wir jetzt für alle, die den Entschluss gefasst haben, sich taufen zu lassen. Römer, 6. Kapitel von Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft worden sind, in seinen Tod getauft worden sind? Wir sind also deshalb durch die Taufe in den Tod mit ihm begraben worden, damit gleich wie Christus von den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, ebenso auch wir in einem neuen Leben wandeln. Begraben werden kann nur jemand, der gestorben ist. Wer nicht mit Christus gestorben ist, wird sich mit Händen und Füßen wehren, getauft zu werden. Wer aber mit Christus gestorben ist, wird den innigen Wunsch haben, schon aus Dankbarkeit, dass unser Herr und Erlöser uns so innig geliebt hat, sein Leben, sein Blut für uns gab, uns zu erlösen, aus Menschenkindern Gotteskinder zu machen, aus dem Ungehorsam in den Gehorsam zurückzuführen, aus dem Unglauben in den Glauben, um mit Gott und Gottes Wort in Übereinstimmung gebracht zu werden. Also, wer mit Christus gekreuzigt, mit ihm gestorben ist, der wird sich nicht weigern, mit ihm begraben zu werden. Ein Toter hat gar keine Argumente mehr. Den kann man gar nicht fragen. Der wird in den Sarg gelegt und das hat sich gehabt. Also, wer sich selber, wer mit Christus gestorben ist, der lässt sich durch die Taufe mit ihm begraben. Höret noch gut zu, Vers 5. Denn wenn wir mit ihm zur Gleichheit des Todes verwachsen sind, als es geht um das Verwachsenwerden mit ihm. Und dann Vers 8. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir zuversichtlich, dass wir auch mit ihm leben werden. Da Christus, wie wir wissen, nach seiner Auferweckung von den Toten nicht mehr stirbt. Den Tod, denn der Tod hat keine Herrschermacht mehr über ihn. Denn den Tod, den er gestorben ist, hat er der Sünde ein für alle Mal entrichtet. Das Leben aber ist Leben für Gott. Ebenso müsst auch ihr euch als tot für die Sünde betrachten, aber als lebend für Gott in Jesus Christus, unserem Herrn. Brüder und Schwestern, noch einmal an alle, die sich taufen lassen möchten. Es gehört zum Glauben, es gehört zum Gehorsam. Ungehorsam war das Verderben am Anfang vereint mit Unglauben. Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Unser Herr hat, was die Taufe betrifft, gesagt, es gebührt uns also, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, was seinen Weg über Gethsemane nach Golgatha betraf. Gehorsam, Gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Die schlimmste Sünde ist Unglaube verbunden mit Ungehorsam. Alles andere sind Kleinigkeiten. Unglaube und Ungehorsam sind eine direkte Beleidigung Gottes. Alles andere ist Übertretung. Wer zum Beispiel eines von den 10 Geboten übertritt, der hat gesündigt. Aber wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht. Wir müssen einfach wissen, dass Gott wahrhaftig ist und dass sein Wort wahrhaftig ist, dass wir mit dem Worte nicht umgehen können, wie wir möchten, sondern heilige Ehrfurcht und Respekt vor dem Wort. Also, es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Noch das Beispiel aus Apostelgeschichte, dem 2. Kapitel. Hier steht ja geschrieben in Vers 38 bis 41, da antwortete ihnen Petrus, tut Buße und lasst euch ein jeder auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die noch ferne stehen, so viele ihrer, der Herr, unser Gott, berufen wird. Auch noch mit vielen anderen Worten redet er ihnen eindringlich zu und ermahnte sie, lasst euch aus diesem verkehrten Geschlecht retten. Können wir heute nicht dasselbe sagen? Ja, wir müssen dasselbe sagen. Lasst euch aus diesem verkehrten Geschlecht erretten. Vers 41. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es kamen an jenem Tage etwa 3000 Seelen hinzu. Die das Wort annahmen, haben nicht mehr diskutiert. Sie haben angenommen, sie haben geglaubt und sie ließen sich biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen. Fassen wir zusammen, worum es heute hier geht. Wir haben Bezug genommen auf Golgatha. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst. Du und ich dürfen diese Versöhnung persönlich erleben. Wir dürfen erleben, dass Gott uns nicht mehr zürnt, nicht mehr böse ist, sondern dass all unsere Schuld und Sünde auf das Lamm Gottes gelegt wurde und an das Kreuz getragen worden ist. Das Blut des neuen Bundes ist geflossen für dich und für mich. Wir sind erlöst. Keiner braucht verloren zu gehen. Wer verloren geht, geht auf eigene Verantwortung verloren. Das Evangelium wird gepredigt und alle, die es hören, dürfen und können glauben. Und deshalb bitten wir euch, glaubet das Evangelium, glaubet die göttliche Botschaft, von der Paulus in Römer 1 sowohl als auch in 1. Korinther 1 davon spricht. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, denen, die gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Heute soll uns die göttliche Botschaft von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, unserem Herrn und Erlöser, zur Gotteskraft werden. Heute wollen wir an dieser Stätte volle Vergebung, volle Gnade, volles Heil von Gott erbitten und in Empfang nehmen. Im Grunde genommen ist es ein Geschenk, ein volles Geschenk unseres Gottes. Es braucht nur angenommen zu werden. Auch die Rechtfertigung, gerechtfertigt durch den Glauben, Kraft der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ein vollbrachtes Erlösungswerk, und damit auch der Himmel davon Kenntnis hat, ist unser Herr als treuer Hoherpriester mit seinem eigenen Blut in das himmlische Heiligtum eingegangen und hat es auf den Gnadenthron dargebracht. Wenn der Feind als Ankläger der Brüder auf uns zeigen will, unser Herr kann auf das Blut zeigen, das er hier für uns vergossen und dort für uns eintritt, wie geschrieben steht, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, und nur einen Fürsprecher beim Vater aufgrund des Blutes, das am Kreuz auf Golgatha vergossen wurde. Und so wie im Alten Testament am großen Versöhnungstag der Hohepriester mit dem Blut in das Allerheiligste hineintrat, so ist unser Herr und Erlöser mit seinem heiligen Blut, in dem das göttliche Leben war, in das himmlische Heiligtum eingegangen, hat es für immer dargebracht. Die Erlösung ist für dich und für mich geschehen. Gehört dir, gehört mir. Wir haben eine herrliche Botschaft, ein wunderbares Evangelium, kein halbes Evangelium, ein volles Evangelium mit den vollen Segnungen Gottes. Und lasst mich das eben noch sagen. Wir kommen jetzt in den Abschnitt hinein, wo das, was in den Evangelien berichtet wird, da geschehen wird, wo das Evangelium gepredigt wird, dass Gott durch mitfolgende Zeichen davon Zeugnis ablegt, dass wir nicht im eigenen Namen, sondern im Namen des Herrn sprechen und dass er es ist, der gegenwärtig ist, zu retten, zu heilen, zu segnen. Gott hat Bruder Branham in unserer Zeit gebraucht, um das ursprüngliche Evangelium, das ewig bleibende Wort Gottes, neu auf den Leuchter zu stellen. Und bitte nehmt auch das noch zur Kenntnis. Zu keiner Zeit ist eine Erweckung anerkannt worden. Im Gegenteil, alle, die irgendwann, besonders in den letzten 500 Jahren seit der Reformation, eine Erweckung erlebt haben, nur wer vom Geiste Gottes erfasst wurde, für den war es Realität. Für alle anderen, ja, für alle anderen war es, ja, man will den Namen gar nicht so aussprechen. Sie haben darüber den Kopf geschüttelt. Bitte, erwartet keine Anerkennung von irgendeiner Gemeinde, von irgendeinem Charismatiker, von irgendeiner bekannten Persönlichkeit. Erwartet, vom Herrn anerkannt zu werden. Und wir glauben, dass Gott seinen Boten gesandt hat, um uns mit dem letzten Abschnitt in der Gnadenzeit vertraut zu machen und selber Anteil an dem zu bekommen, was Gott gegenwärtig tut. Und darin liegt der Beweis, dass wir zu denen gehören, die das, was der Geist den Gemeinden sagt, hören, glauben und befolgen. Die bluterkaufte Schar in dieser Zeit glaubt die Worte des Bundes, glaubt jede Verheißung und hat Anteil an dem, was Gott gegenwärtig tut. Der Allmächtige, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der unser Gott und Vater geworden ist durch Jesus Christus, unseren Herrn, er segne uns, er schenke uns die direkte Verbindung und Gemeinschaft, er kröne uns mit Gnade und mit Barmherzigkeit und allen, die sich heute taufen lassen werden, wünschen wir Gottes Segen. Der Segen liegt auf dem Gehorsam. Gott wird alles andere tun. Gelobt und gepriesen sei unser Herr. Halleluja. Amen. 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 Wir stehen auf und singen vielleicht noch einen Chorus. Darf ich darum bitten, dass wir die Häupter neigen, im Gebet verharren, unsere Herzen öffnen. Ich möchte als erstes fragen, wie viele haben den Entschluss gefasst, den Herrn als Erlöser, als Heiland anzunehmen, aufzunehmen, die Gnade Gottes persönlich zu erleben, die Vergebung, das volle Heil, während wir im Gebet verharren, bitte ich einfach darum, heb kurz die Hand, damit wir sehen, wie viele möchten das Gebet einbezogen werden. Danke, 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 danke. Überall sind Hände erhoben worden. Gott segne euch. Wer hat andere Nöte? Haben wir Gebetsanliegen? Dort, oh natürlich, natürlich, überall sind Gebetsanliegen. Gott sieht die Hände, Gott sieht euch, er kennt euch, er weiß um die Not jedes Einzelnen. Gott segne dich, Schwester, Gott segne. Gelobt und gepriesen sei der Herr. Gott segne, Gott segne. Wer von euch möchte Klarheit von Gott über den Heilsplan, über die biblische Belehrung, über das, was Gott in seinem Worte verheißt? Und überhaupt, wer möchte im Reiche Gottes sein und sehen, was Gott verheißen hat und Anteil haben an dem, was Gott tut? Natürlich, Dankeschön, das möchten wir ja alle, Brüder und Schwestern, auch wenn die Verkündigung vom Ton her nicht laut ist, aber das Wort hat eigene Kraft, nämlich Kraft Gottes. Kraft Gottes, durch das Wort ist alles geworden, was geworden ist. Auch in deinem Leben wird alles durch das Wort werden. Gott hat es verheißen in seinem Wort. Er wacht darüber. Nehmen wir ihn jetzt bei seinem Wort. Er wird es wohl machen. Wie viele möchten sich taufen lassen? Lasst mich doch die Hände sehen. Haben wir einige, die sich taufen lassen möchten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sind auch hier noch einige zu meiner Linken? In jedem Fall habe ich 10 Personen gezählt. Einfach wunderbar, wie Gott der Herr es führt. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass heute eine Taufe sein kann, sein wird. Nehmt die Gelegenheit wahr und spricht wie der Kämmerer in Apostelgeschichte, dem 8. Kapitel, gesprochen hat. Hier ist ja Wasser, was steht meiner Taufe noch im Wege? Und beide stiegen in das Wasser hinab und er taufte ihn. Heute könnt ihr dem biblischen Glauben, den biblischen Gehorsam hinzufügen und so auf dem Glaubens- und Gehorsamsweg mit dem Herrn wandeln. Haben wir noch Gebetsanliegen, leibliche Nöte in unserer Mitte? Leibliche Nöte, leibliche Nöte. Brüder und Schwestern, der Zeitpunkt ist da. Der Zeitpunkt ist da. Auch diesbezüglich Gott bei seinem Wort zu nehmen. Ich trage nicht die Verantwortung, die Verheißungen zu erfüllen. Ich trage nur die Verantwortung und das Recht, die Verheißungen zu verkündigen, zu glauben und danach zu tun. Wenn zum Beispiel in Markus 16 geschrieben steht, auf die Kranken werden sie die Hände legen, so wird es besser werden mit ihnen. Oder in Jakobus 5, dass wir mit Öl salben sollen. Aber der Herr wird aufrichten, der Herr rettet, der Herr heilt. Wir beten nur, den Rest tut der Herr. Und ihm können wir glauben, ihm können wir vertrauen. Er macht es ja nicht zum ersten Mal. Denkt daran, er heilte alle, sogar die, die vom Teufel überwältigt waren, hat er alle freigemacht, einfach freigemacht. Wenn ihr spürt, dass der Feind noch irgendein Anrecht in eurem Leben hat, sagt es dem Herrn, wie der Liederdichter singt, sage es Jesu, sage es Jesu. Er weiß um deinen Zustand, er weiß, was dich bewegt. Und er hat es damals wohl gemacht und er wird es jetzt wohl machen. Wie Petrus gesagt hat, dies ist das Wort, das wir verkündigen. Das Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Und darauf ist unser Glaube gegründet und Jesus enttäuscht uns nicht. Er ist derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Großer Gott, ich halte dein Wort in meiner Hand und trage es in meinem Herzen. Dein Wort ist wahr, es bleibt in Ewigkeit. Wir danken dir gemeinsam für das volle Evangelium Jesu Christi, unseres Herrn, das uns ganz einbezieht, Seele, Geist und Leib, bis hin zur Verwandlung bei deiner Wiederkunft, o Herr. Großer Gott, du hast Verheißungen gegeben, die wir glauben. Und du wachst über deinem Wort und heute wachst du über uns. Und gemeinsam rühmen wir die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes. Und danken dir, dass dein Sieg heute so frisch, so gewaltig ist wie damals, dass du noch heute derselbe bist und dich jetzt in unserer Mitte als derselbe bezeugst. Strecke du deinen Arm aus, heile, heile, befreie, segne, schenk Vergebung, Gnade und Heil, schenk neues Leben, du ewig treuer Gott, dass alle, die heute dein Wort gehört haben, gesegnet aus diesem Raum gehen. Frieden in ihrer Seele mit Gott haben. Die Glaubensgewissheit, dass ihre Schuld vergeben, ihre Sünden zugedeckt sind. O Gott, dass du in Christus warst und die Welt mit dir versöhnt ist. Geliebter Herr, wir sind nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir sind Gottes Hausgenossen, ein Volk von Königen und Priestern, unserem Gott, erlöst durch das Blut des Lammes. Geliebter Herr und Heiland, ich habe heute die Bitte, dass du jedem Einzelnen jetzt verklärst, was auf Golgatha geschah, was durch die Auferstehung bestätigt wurde, dass du beides getan, mit dem alten Menschen abgerechnet und den neuen ins Leben gerufen hast. Und alles Volk sage Amen. Und alles Volk sage Halleluja. Es ist vollbracht. Es ist geschehen. Am Kreuz auf Golgatha. Halleluja. 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 Glaubt ihr es alle?
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Heute möchte ich mit der Gewissheit von hier gehen, dass keiner mehr mit der Last nach Hause geht, sondern frei geworden ist, froh geworden ist, mit der Glaubensgewissheit im Herzen. Ich bin ein Eigentum meines Herrn. Ich gehöre ihm für Zeit und für die Ewigkeit. Nehmt es an und es gehört euch für immer. Halleluja, Halleluja. Großer Gott, auch heute glauben wir, wie geschrieben steht, du sandest dein Wort und machtest sie gesund. Wir danken dir, der Anfang ist gemacht. Du hast heute gerettet, befreit, geheilt. Du hast unseren Glauben gemehrt. Wir danken dir dafür. Du hast Ehrfurcht vor deinem Wort in uns hineingelegt und glaubensgehorsam gewirkt. Habe Dank. Jetzt bitten wir noch für Israel, dein geliebtes Bundesvolk, du ewig treuer Gott, segne Israel in besonderer Weise und segne die Gemeinde weltweit. Dir sei alles anbefohlen. Wir wissen schon heute, du wirst alles herrlich hinausführen und wir werden dich schauen, bald schauen und bei dir sein alle Zeit. Halleluja, Halleluja. Amen.